Liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Dann ein paar Ansagen von mir. Wir haben einige Ausfälle von Ministerien. Das Bauministerium hat sich abgemeldet, das BMZ und das BMUV jeweils wegen der wahrscheinlich eher etwas toxischen Mischung aus Urlaubszeit und Corona-Fällen. Dann muss Herr Gülde aus dem BMG in einer halben Stunde auch weg. Deshalb habe ich gerade besprochen, dass wir die übliche Reihenfolge von der üblichen Reihenfolge abweichen und nicht die öffentlichen Termine des Kanzlers als erstes machen, sondern Herrn Gülde das Wort geben. Er hat eine Reiseankündigung und dann das Thema Impfen bearbeiten, da habe ich hier mehrere Fragen schon gehört aus dem Saal. Dann Herr Gülde, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Settivani. Ich darf Ihnen eine Reiseankündigung machen. Herr Minister Lauterbach wird am kommenden Dienstag zu einer sechstägigen Reise in die USA aufbrechen. Hierbei geht es im Wesentlichen um einen Erfahrungsaustausch und einen Strategieabgleich mit Top-Beratern der US-Regierung in Vorbereitung auf den Herbst. Zudem soll es einen engen Austausch mit den amerikanischen Partnern hinsichtlich der kommenden Impfstrategie geben. Auf dem Programm der Reise stehen unter anderem Gespräche mit US-Gesundheitsminister Xavier Becerra sowie mit Anthony Fauci und weiteren Regierungsvertretern. Es wird Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Weltbank und IWF sowie Expertinnen und Experten in den Bereichen Virologie und Epidemiologie geben. Darüber hinaus steht der Besuch mehrerer medizinischer Einrichtungen, darunter das Montefiore Medical Center und das Mount Sinai Hospital, sowie der Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also auch ein Vortrag an der Harvard School of Public Health auf dem Programm. Auch ein Treffen mit Vertretern von Moderna sowie eine Besichtigung der Produktionsanlage ist Gegenstand der Reise. Und ja, diese gegenseitigen Erfahrungen aus den vergangenen 2,5 Pandemiejahren sollen eine weitere Möglichkeit bieten, Schlüsse über Erfolge und Lerneffekte in der Pandemiebekämpfung zu ziehen.
Gibt es jetzt zu der Reise direkt Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Besicke mit einer Frage.
Ja, ganz vielen Dank. Herr Gülde, ich würde einmal von Ihnen wissen wollen, wie genau lautet denn derzeit die Empfehlung des Ministeriums für die vierte Impfung der unter 60-Jährigen? Also wirklich, wie genau lautet diese Empfehlung und wieso geht der Minister dabei über die Empfehlung der STIKO, die, glaube ich, immer noch Ü70 vorzieht, derzeit hinaus?
Ja, genau. Also ich kann Ihnen die Empfehlung der STIKO erläutern. Die Empfehlung der STIKO besagt, wie Sie schon richtig gesagt haben, eine zweite Boosterimpfung für über 70-Jährige sowie für besonders vulnerable Gruppen, also vorerkrankte Menschen. Darüber hinaus, das haben wir auch in der Vergangenheit immer deutlich gemacht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit für Menschen unter diesem Alter, sich ein zweites Mal boostern zu lassen. Diese Möglichkeit sieht ja die Impfverordnung auch ausdrücklich vor. Zurzeit ist es so, das zeigt die wissenschaftliche Datenlage tatsächlich deutlich, dass wir eine Impfempfehlung für über 60-Jährige machen können, also eine zweite Boosterimpfung. Und darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit, weiterhin für Menschen unter 60 Jahren sich ein zweites Mal boostern zu lassen. Und da hat ja der Minister deutlich gemacht, dass das in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt erfolgen sollte. Aber die Datenlage gibt es durchaus her, dass man das tun kann und auch empfehlen kann.
Okay, dann die Nachfrage. Also es ist dezidiert Empfehlung auch für unter 60-Jährige, nur um das nochmal klarzukriegen. Und vielleicht die Nachfrage, steht denn die Infrastruktur, die wir in Deutschland dafür brauchen, also Impfzentren, Impfdosen, für eine flächendeckende Impfung U60 tatsächlich Stand heute schon zur Verfügung?
Also grundsätzlich ist es so, die Infrastruktur ist ja eigene Angelegenheit tatsächlich der Länder. Aus unseren Rückmeldungen jetzt seitens der Ärzte lassen sich Impfungen tatsächlich durchführen. Da gibt es keine Hinweise auf irgendwelche Engpässe diesbezüglich. Und Fragen jetzt aber beispielsweise zum Betrieb von Impfzentren müsste ich Sie bitten, an die Länder zu richten, die ja halt eben für den Betrieb zuständig sind. Wir haben zwar Rückmeldungen aus einigen Ländern, dass einige Impfzentren zumindest auf Standby gesetzt wurden oder auch abgebaut wurden. Aber nach unserem Kenntnisstand ist die Infrastruktur weiterhin vorhanden, um halt eben auch kurzfristig mehr Impfungen durchführen zu können.
Aber die Empfehlung U60 war jetzt noch nicht konkretisiert worden.
Also, Herr Minister Lauterbach hat sich ja gestern in dem Interview, auf das Sie sich beziehen, halt eben tatsächlich für eine stärkere Dynamik, was die Impfempfehlungen anbelangt, ausgesprochen. Darüber wird es natürlich auch weiterhin Gespräche geben. Sie wissen, es gibt eine Empfehlung für über 60-Jährige seitens der Europäischen Arzneimittelagentur und des ECDC. Und darüber hinaus erfolgt halt eben die Impfung für unter 60-Jährige in Abstimmung mit dem Arzt. Also wie gesagt, das ist tatsächlich eine individuell zu treffende Entscheidung. Wir können keine grundsätzliche Empfehlung dafür geben, aber das sollte mit dem Arzt entsprechend besprochen werden. Die Datenlage gibt das auch her.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Rinke? Ich kann es gerade nicht sehen, welches Mikro.
Das jetzt? Ja, danke. Bestens, danke. Herr Gülde, eine Frage zu den angepassten Impfstoffen, die dann im Herbst zur Verfügung stehen sollen. Der Minister hatte ja gesagt, darauf solle man nicht warten, aber können Sie uns bitte mal einen Überblick geben, was in welchen Mengen eigentlich im Herbst zur Verfügung stehen wird? Und sind diese angepassten Impfstoffe dann Impfstoffe, die auf die neueste Omikron-Variante angepasst sind oder auf welchen? Oder gibt es sogar verschiedene angepasste Impfstoffe?
Ja, konkrete Zahlen, Herr Rinke, kann ich Ihnen nicht nennen, aber Herr Minister Lauterbach hat ja halt eben sehr deutlich gemacht, dass ausreichend Impfstoff tatsächlich im Herbst zur Verfügung gestellt wird. Es soll nicht ein weiteres Mal tatsächlich zu einem Engpass kommen. Darüber hinaus stehen wir dann halt eben in entsprechenden Verhandlungen mit den Herstellern. Es wird im Wesentlichen zwei angepasste Impfstoffe geben. Das eine ist der bivalente Impfstoff, das heißt Wildtyp plus BA1. Und das zweite ist ein Impfstoff, der auf die Omikron-Variante BA5 angepasst ist. Und beide werden in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Der bivalente Impfstoff, der wird wahrscheinlich etwas früher zur Verfügung stehen. Das wird, so Anfang September ungefähr sein, möglicherweise auch etwas früher, aber ungefähr so Anfang September können wir sagen. Der BA5-Impfstoff, der wird eher so Ende September, Anfang Oktober zur Verfügung stehen. Zu Ihrer Frage nach den neuesten Omikron-Varianten. Es wird ja zurzeit über diese Variante BA275 berichtet. Das wird kein Impfstoff sein, der konkret auf diese Variante angepasst ist. Aber was wir halt eben zurzeit sehen bei dieser neuen Variante, die ist sehr, sehr eng an der BA1-Variante dran, was uns in unserer Strategie zur Impfstoffbeschaffung natürlich bestätigt. Also ein Impfstoff, der gegebenenfalls besser auf diese Variante anspricht, wäre dann möglicherweise dieser bivalente Impfstoff.
Darf ich kurz nachfragen? Und wer verwendet dann welchen Impfstoff? Also ist das die Entscheidung des Arztes oder des Patienten?
Naja, im Grunde genommen wird darüber zu reden sein. Also zurzeit wissen wir ja noch nicht, welche Variante dann vorherrscht. Das wird im Wesentlichen dann auch bestimmen, welcher Impfstoff dann tatsächlich eingesetzt wird.
Ich habe noch eine Frage von Andreas Reuter vom ARD Hauptstadtstudio. Nochmal zur Klarstellung. Er fragt, vierte Impfung für unter 60-Jährige, wie weit unter 60, zum Beispiel für die Gruppe der 50- bis 60-Jährigen oder generell für alle unter 60?
Also nochmal, das ist eine Entscheidung, die individuell mit dem behandelnden Arzt zu treffen ist. Da treffen wir jetzt keine Altersabstufung, sondern unter 60 Jahren sollte individuell mit dem Arzt abgeklärt werden.
Herr Rath?
Der Minister hat ja auch gesagt, für die vierte Impfung, das sei deshalb wichtig, weil man deutlich verringertes Infektionsrisiko damit hätte und auch ein geringeres Long-Covid-Risiko, könnten Sie noch mal erklären, worauf er sich da stützt bei den Aussagen?
Ja, das sind Datenlagen halt eben zur Impfeffektivität, die ja auch seitens des Robert-Koch-Instituts in einem fortwährenden Prozess ausgewertet werden. Und das sind tatsächlich so Datenlagen, die wir sehen, dass es eine geringere Infektionswahrscheinlichkeit im Vergleich zu Ungeimpften oder nur zweifach oder dreifach Geimpften gibt. Und auch das Long-Covid-Risiko beziehungsweise dann auch die Symptomschwere bei Long-Covid deutlich zurückgeht.
Herr Jessen?
Nicht impfen, aber Pandemie-Maßnahmen?
Wir bleiben erstmal beim Impfen. Ja. Herr Welsicke nochmal.
Ja, also in der Bevölkerung genießt Herr Lauterbach eine sehr große Expertise. Und wenn er sowas empfiehlt und das öffentlich tut, dann sind ja viele Leute da zumindest hellhörig. Was kann man denen denn jetzt an die Hand geben? Den Leuten, die sich fragen, soll ich jetzt die vierte Impfung erstmal machen und dann vielleicht die fünfte mit dem Variantenimpfstoff oder lieber jetzt auf den Variantenimpfstoff warten? Oder ist es dann am Ende immer der Verweis auf den Hausarzt? Ich frage nur, was man der Bevölkerung da an die Hand gibt, wenn man sowas empfiehlt.
Also Herr Besige, als erstes würde ich immer sagen, fragen Sie Ihren Arzt. Als zweites zu Ihrer Frage, warten oder nicht warten. Auch das ist eine individuell zu treffende Entscheidung. Also Herr Minister Lauterbach hat es ja auch deutlich gemacht, allen über 60-Jährigen würde er jetzt nicht empfehlen, auf den angepassten Impfstoff zu warten. Gegebenenfalls ist auch eine fünfte Impfung tatsächlich möglich. Also man impft jetzt halt eben mit dem Wuhan-Impfstoff und zu einem späteren Zeitpunkt kann man sich auch noch mal mit einem angepassten Impfstoff dann halt entsprechend boostern. Was die Frage für die unter 60-Jährigen tatsächlich anbelangt, das ist eine individuell zu treffende Entscheidung. Also zurzeit sehen wir, verrate ich Ihnen jetzt kein Geheimnis, wir sehen eine sehr hohe Inzidenz jetzt im Augenblick, das steigt auch weiter. Und insofern, das hat ja Herr Minister Lauterbach auch gestern im Interview gesagt, für Menschen, die sich jetzt einen entspannten Sommer wünschen, würde er durchaus empfehlen, das mit dem Arzt abzuklären und sich entsprechend dann halt eben auch nochmal impfen zu lassen, weil das Infektionsrisiko nochmal einmal deutlich senkt. Aber wie gesagt, das ist eine individuell zu treffende Entscheidung, die mit dem Arzt dann halt eben besprochen werden sollte.
Wir wünschen uns doch alle einen entspannten Sommer.
Ja.
Weitere Fragen zum Thema Impfen. Herr Jessen, welches Thema war das?
Ja, das ist das Thema Bürgertest. Inzwischen nicht mehr kostenlos, sondern zuzahlpflichtig. Es ist ja wohl so, dass 3 Euro zugezahlt werden, wenn entweder eine Warnung der Warn-App vorliegt oder ein Arztbesuch ansteht. In den anderen Fällen 13 Euro Zuzahlung. Das bedeutet, und das sagen Berichte aus Teststationen, dass die sich sozusagen genötigt sehen, Kunden zu fragen, sie wollen doch aber bestimmt zum Arzt. Und dann sagen die, ja, ich will zum Arzt. Und dann werden nur 3 Euro gezahlt. Das heißt, diese Differenzierung schafft Umgehungstatbestände. Ist das ein Problem, was Sie im Blick haben? Das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was wir im Blick haben. Das Problem gab es ja bereits vorher schon mit Abrechnungsbetrug. Und insofern ist ja auch mit der neuen Testverordnung eine nachgelagerte Abrechnungsprüfung eingeführt worden. Es gibt ja weiterhin die Abrechnungsprüfung durch die kassenärztlichen Vereinigungen. Das heißt, es müssen ja auch Nachweise für die durchgeführten Tests und den Anspruch dann halt eben auf den vergünstigten Bürgertest nachgehalten werden. Diese werden durch die kassenärztlichen Vereinigungen dann halt eben auch überprüft. Und es gibt dann noch eine nachgelagerte Prüfung des Bundes. Insofern wird diesem Problem auch Rechnung getragen.
Nachfrage, das Problem wäre ja dann nicht mehr in der Welt, wenn Sie einen einheitlichen, niedrigeren Zuzahlbetrag entscheiden würden. Warum machen Sie das nicht?
Naja, letztlich war es so, Herr Minister Lauterbach hat das ja auch immer wieder deutlich gemacht. Wir hatten Kosten von ungefähr 1 Milliarde Euro pro Monat, was die Bürgertests tatsächlich anbelangte. Und insofern, das war auf Dauer nicht finanzierbar. Und da musste es eine entsprechende Abstufung geben. Wir haben gesagt, besonders vulnerable Gruppen, die gilt es weiter zu schützen, bei anderen Bereichen, also sei es jetzt beispielsweise dann der Besuch einer Veranstaltung oder Ähnliches, da ist es durchaus möglich, eine solche Eigenbeteiligung dann einzuführen.
Herr Rinke?
Kurze Nachfrage zu den nachgelagerten Abrechnungsprüfungen, die Sie erwähnten. Stimmt es, dass das RKI das machen soll? Und können Sie, falls das stimmt, sagen, worin denn die besondere Expertise von RKI-Wissenschaftlern besteht, Rechnungen zu überprüfen?
Herr Rinke, die nachgelagerte Abrechnungsprüfung, die wird vom Bund vollzogen. Die genauen Details dazu, die werden derzeit noch verhandelt. Insofern muss ich Sie da leider noch ein bisschen Geduld bitten.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Gesundheit im weitesten Sinne? Herr Jessen?
Krankenkassenreform, da ist die Situation, dass sowohl die Kassen als auch die Ärzte Reformvorschläge ihres Hauses als Stückwerk, Flickwerk völlig unzureichend bezeichnen. Wenn also Menschen mit durchaus nicht identischen Interessen es gleichermaßen so beurteilen, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Herr Essen, wir haben einen Vorschlag zur GKV-Finanzreform vorgelegt. Dieser wird derzeit abgestimmt und grundsätzlich ist es so, wir haben ein Defizit von 17 Milliarden Euro und dieses Defizit gilt es irgendwie auszugleichen und da müssen wir alle möglichst gleichmäßig auch entsprechend belasten, dass es dann natürlich halt eben auch das auf Widerstand stößt, das überrascht uns jetzt nicht großartig. Zurzeit wird dieser Referentenentwurf noch abgestimmt und wird dann auch ins Kabinett gebracht. Ob es jetzt noch entsprechende Änderungen geben wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir sind mit diesem Entwurf natürlich halt rausgegangen und wir sehen auch die Notwendigkeit, dazu Einsparungen zu kommen.
Gibt es Alternativmodelle, Gegenvorschläge, sei es von mehreren Beteiligten oder betroffenen Institutionen gemeinsam oder einzeln, die Sie mitdiskutieren? Oder sagen Sie, das ist unser Vorschlag und jetzt gucken wir intern?
Es ist ja üblich in einem Gesetzgebungsverfahren, dass man mit einem Referentenentwurf rausgeht. Der geht dann in die Ressort- und die Verbände- und Länderanhörung. Aus dieser Anhörung werden auch Vorschläge natürlich dann halt eben eingebracht und die gilt es dann auszuwerten und seine Schlüsse daraus zu ziehen. Ich bitte um Verständnis, das sind noch laufende Prozesse, da kann ich jetzt zu einzelnen Details noch keine Stellung nehmen.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu dem eigentlich ersten Programmpunkt, nämlich die öffentlichen Termine des Kanzlers. Herr Büchner.
Gerne. Ja, wie immer hier freitags der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Der Bundeskanzler wird am Montag, den 18. Juli von 12 bis 13.30 Uhr am Petersberger Klimadialog teilnehmen und eine Rede halten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, wird per Video ein Grußwort senden. Erwartet wird der Staatspräsident Ägyptens, Abdel Fattah al-Sisi, der ebenfalls zu den Delegierten aus 40 Ländern sprechen wird. Ägypten ist in diesem Jahr als Gastgeber der Weltklimakonferenz im November Co-Ausrichter des Petersberger Klimadialoges. Die Redebeiträge können per Livestream unter www.diplo.de/livestream verfolgt werden. Der Petersberger Klimadialog bringt seit 2010 jährlich eine repräsentative Auswahl an Ländern zusammen, um die Ende des Jahres stattfindenden Weltklimaverhandlungen vorzubereiten. Der erste fand auf dem namensgebenden Petersberg in Bonn statt. Seitdem findet das Treffen jährlich in Berlin statt. In diesem Jahr geht es vor allem darum, die Weltklimakonferenz COP27 in Sharm el-Sheikh in Ägypten vorzubereiten. Sie soll zu einem Katalysator für den weltweiten Klimaschutz werden und eine zentrale Wegmarke, um die Welt auf den 1,5-Grad-Pfad zu führen. Im Fokus stehen dabei unter anderem Fragen der Klimaanpassung, der Klimafinanzierung und zum Umgang mit Verlusten und Schäden. Dieser Austausch und die aktive Zusammenarbeit für den Klimaschutz weltweit ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler dann um 14.30 Uhr den ägyptischen Präsidenten al-Sisi im Bundeskanzleramt empfangen. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist für 15.30 Uhr geplant. Und da Sie mich jetzt vermutlich gleich fragen werden, warum es ab Dienstag keine weiteren Termine gibt, kann ich Ihnen sagen, dass sich der Bundeskanzler für einige Tage zur Entspannung im Allgäu aufhalten wird. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mich darüber hinaus nicht äußern kann. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass gerade auch im Blick auf diese Zeiten der Bundeskanzler immer im Dienst ist und immer erreichbar ist. Das sind die Termine für die kommende Woche.
Das ist übersichtlich. Gleichwohl habe ich eine Frage, und zwar online schon von Frank Jordans von AP, und zwar zu der Petersberger Klimadialog nächste Woche. Es ist zu erwarten, dass der UNO-Generalsekretär den reichen Ländern wieder die Leviten lesen wird, was die Finanzierung von Klimamaßnahmen in armen Ländern angeht, weil hier immer wieder Versprechen gebrochen wurden. Wird sich der Kanzler bemühen, dort zumindest einen klaren Zeitplan für diese Finanzierungszusagen zu vereinbaren? Und wird er mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi darüber sprechen, wie zivilgesellschaftliche Gruppen bei dem bevorstehenden COP ohne Druck teilnehmen können? Menschenrechtsgruppen haben da Sorgen geäußert.
Das ist zwar eine nachvollziehbare Frage, aber wie immer bei Gesprächen, die erst anstehen, möchte ich dem nicht vorgreifen, was da möglicherweise gesagt wird, und das nicht im Vorhinein irgendwie kommentieren.
Dann bleiben wir bei Fragen zu den Terminen zum Klima. Herr Rinke?
Achso. Nochmal zum Thema Ägypten. Können Sie vielleicht zu den bilateralen Gesprächen, die ja auch stattfinden, sagen, inwieweit da das Thema Gas eine Rolle spielen wird?
Auch da bitte ich um Verständnis, möchte ich noch nicht darüber reden oder spekulieren, worüber gesprochen wird. Wir berichten ja anschließend in der Pressekonferenz dann über die Gespräche.
Aber können Sie zumindest sagen, mit welcher Haltung denn die Bundesregierung da reingeht? Denn Ägypten ist ja mittlerweile, und das ist ja öffentlich bekannt, ein wichtiger Gasexporteur, soll künftig auch israelisches Gas nach Europa bringen. Man müsste doch zumindest sagen, ob das auf der Agenda stehen soll.
Ich kann tatsächlich den Details nicht vorgreifen, ist aber natürlich naheliegend, dass die großen globalen Probleme dieser Zeit hier eine Rolle spielen. Und dazu gehört natürlich auch das von Ihnen angesprochene Thema.
Weitere Fragen? Dann war das Stichwort schon viel. Gibt es Fragen zum Thema Energieversorgung, Gas im weitesten Sinne? Herr Rinken nochmal.
Ja, eine Frage an Herrn Severin zu den Uniper-Gesprächen oder geht vielleicht dann auch teilweise an Herrn Büchner. Können Sie sagen, wie Sie die Gespräche, die gestern mit der finnischen Europaministerin stattgefunden haben hier in Berlin, beurteilen? Finnland drängt ja auf eine sehr schnelle Lösung der Uniper-Rettung. Ist das auch die Position der Bundesregierung? Wie sehen Sie da den Zeitplan?
Zum Zeitplan habe ich mich am Mittwoch geäußert. Dazu gibt es keine neuen Erkenntnisse. Wir können bestätigen, dass die finnische Ministerin hier in Berlin war und verschiedene Gespräche geführt hat. Über den Inhalt der Gespräche kann ich nichts sagen.
Darf ich nochmal nachfragen? Also Sie haben sich am Mittwoch geäußert und das Gespräch hat am Donnerstag stattgefunden. Deswegen würde mich interessieren, ob jetzt im Nachgang dieser Gespräche, die stattgefunden haben, vielleicht der Zeitdruck zur Uniper-Rettung noch ein bisschen größer geworden ist oder ob Sie die Lage eigentlich jetzt entspannter sehen.
Ich habe mich ja am Mittwoch nicht ohne Absicht sehr unklar darüber geäußert, wie viele Tage wir noch brauchen, um da zu einem Abschluss zu kommen. Daran hat sich tatsächlich nichts geändert. Und auch der Besuch der Ministerin hat in dem Zeitplan, also es gibt keinen echten Zeitplan, sondern auch in der Zeitvorstellung nichts geändert.
Herr Ratsch.
Auch gleich bei Ihnen bleiben. Inwiefern plant denn Ihr Ministerium Verordnungen zum Einsparen von Energie, oder sollen Vorgaben zu Mindesttemperaturen in Werkshallen zum Beispiel da abgesenkt werden?
Also Minister Habeck hat sich dazu ja mehrfach geäußert. Zuerst mal, das habe ich auch schon Mittwoch gesagt, das ist ja auch Sache eines jeden Bürgers und eines jeden Unternehmens, in eigener Verantwortung Energie und insbesondere auch Gas zu sparen. Darüber hinaus ist es klar, und dafür gibt es auch verschiedene gesetzliche Grundlagen, dass eine Priorisierung des Gasverbrauchs vorgenommen werden muss. Die Rechtsgrundlagen dafür sind in der EU zu suchen, aber auch in unseren Gesetzen und Verordnungen. Und momentan kommt es darauf an, innerhalb dieser Priorisierung nach intelligenten Ideen zu suchen und auch die notfalls in Form von Verordnungen durchzusetzen. Aber konkrete Pläne dazu kann ich Ihnen nicht nennen. Wie gesagt, die Diskussionen darüber sind vielfältig. Ist auch nicht einfach, wie ich zugeben muss. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir schon sagen können, welche Verordnung wir wann erlassen und was da drin steht.
Die nächste Frage, Herr Kollege. Richtig Mikro? Vor Ihnen. Sie bitte.
Ja, Meurer, ARD Hauptstadtstudio. Mich interessieren Details zur Siemens-Turbine für Nord Stream 1. Was können Sie sagen über den Transport, den gegenwärtigen Ort, wo sie ist, die Turbine, ob die Bundesregierung Deutschland den Transport unterstützt und vor allen Dingen, ob Sie damit rechnen, dass die gewartete Turbine rechtzeitig zum Ende der jetzt turnusmäßigen Wartung jetzt auch dann einsatzbereit ist?
Also unser Minister hat sich ja sehr bei der kanadischen Regierung dafür eingesetzt, dass dort eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird. Und in dem dichten Netz der Sanktionsverordnung sowohl auf kanadischer Seite als auch seitens der EU gibt es ja immer Korridore wirtschaftlicher Betätigung, die offen geblieben sind. Einer davon ist Gas und auch Gasausrüstung, sodass auf Grundlage der rechtlichen Situation in Kanada und auch der rechtlichen Situation in der EU es möglich ist, diese Turbine zu liefern. Dafür hat der Minister sich eingesetzt, die Kommission hat das bestätigt. Dann hat Siemens ja, wie Sie wissen, kommuniziert, dass sie sich nun, da die Genehmigungen und die rechtlichen Situationen geklärt sind, dafür einsetzen wird, die Turbine möglichst schnell zu liefern. Über Einzelheiten dieses Lieferweges kann ich nichts sagen. Das ist Sache von Siemens. Wir vertrauen darauf, dass Siemens die politische Bedeutung, die wirtschaftliche Bedeutung dieser Turbine erkannt hat und alles daran setzen wird, diese möglichst schnell an den Ort zu bringen, wo sie dann eingesetzt wird.
Zusatz? Gestatten Sie eine Nachfrage? Im Fokus hier ist jetzt bislang immer eine Turbine. Aus Kanada hört man Meldungen, dass diese Ausnahme der Ausfuhrgenehmigung für 6 Turbinen erteilt wurde. Rechnet die Bundesregierung, rechnet Ihr Ministerium da jetzt mit so einer never-ending story von Turbine zu Turbine?
Nein, keineswegs. Bis jetzt geht es um diese eine Turbine, die nach Aussage der russischen Seite erforderlich ist, um die Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1 abzuschließen. Und um diese Turbine dreht es sich. Dort sind die Genehmigungen erteilt worden. Über weitere Turbinen wird konkret nicht gesprochen.
Danke sehr. Herr Jess, dazu?
Ja. Gibt es eigentlich Wege des Austauschs mit entweder der russischen Regierung oder den zuständigen Unternehmen, aus denen Sie halbwegs belastbar ablesen können, ob nach Abschluss der Wartungsarbeiten die Lieferungen wieder aufgenommen werden oder ist das eine Art moderner Kreml-Astrologie unter Kriegsbedingungen? Stehen Sie da sozusagen komplett im Wald und wissen nichts?
Also wir haben mit dieser Turbine sozusagen einen Vorwand genommen, nach der regulären Wartung, den Betrieb weiterhin nicht aufzunehmen. Dieser Vorwand entfällt damit und wir warten das ab.
Die Frage war aber, verfügen Sie oder bestehen regelmäßige, sei es auf Arbeitsebene, regelmäßige belastbare Informationskanäle oder gibt es die gar nicht? Können Sie wirklich nur sagen, da war ein Vorwand, haben wir ausgeräumt und nun warten wir mal ab?
Herr Jessen, ich selber kenne diese Kanäle nicht und ich bin ganz sicher, dass wenn es die gäbe, wir über diese nicht sprechen würden öffentlich.
Herr Rinke nochmal.
Ja, Herr Severin, das russische Außenministerium hat ja gestern wieder eine neue Variante ins Spiel gebracht und gesagt, die Wiederaufnahme von Lieferungen hängt jetzt nicht mehr unbedingt von der Turbine ab, sondern von einseitigen Sanktionsschritten. Deswegen hätte ich ganz gerne Beurteilung von Ihnen, wie Sie diese Aussage beurteilen. Ist das ein weiteres Indiz, dass möglicherweise Russland die Gaslieferungen nicht wieder aufnimmt?
Also ich kann diese Äußerung natürlich nicht kommentieren. Wir haben ja seit Kriegsbeginn immer wieder Äußerungen der einen und der anderen Richtung. Es gibt ja kein konsistentes Muster der Äußerungen aus Moskau. Und wir kümmern uns um die Fakten. Wir treffen alle Maßnahmen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und kümmern uns nicht um einzelne Aussagen und kommentieren die auch nicht.
Frau Handel?
Allerdings ganz anderes Thema.
Nee, ganz anderes Thema jetzt noch nicht. Dann merke ich es mir. Oder Sie melden sich nochmal. Herr Rinke, nochmal zum Thema. Bitte?
Nochmal eine Fachfrage. Können Sie uns eine Einschätzung geben, ob es für Russland eigentlich möglich ist, den Gasfluss für eine gewisse Zeit zu unterbrechen oder gerät die Gasproduktion selber in Russland in Probleme, weil man möglicherweise diesen Druck, den man ja auch in den Leitungen aufgebaut hat, nicht aufrechterhalten kann? Was wären die Konsequenzen?
Ich kenne die Diskussion. Ich kann selber dazu nichts beitragen. Also es geht um den Punkt, ob man tatsächlich den Hahn zudrehen kann auf Seiten der Produktion. Darüber weiß ich nichts und darüber habe ich auch keine Erkenntnisse.
Dann gibt es jetzt zum Thema Energie noch im Saal Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Büchner noch mal bitte.
Ja, ich würde mich hier gerne einmal äußern zu den russischen Angriffen auf Vinnytsia in der Zentralukraine. Wir sind entsetzt über den russischen Raketenbeschuss des Zentrums der zentralukrainischen Großstadt Vinnytsia und verurteilen diesen auf das Schärfste. Viele Menschen, darunter auch Kinder, haben Berichten zufolge ihr Leben verloren. Viele Menschen werden unter den Trümmern eingestürzter Gebäude noch vermisst. Die Stadt Vinnytsia liegt weit ab jeglicher Frontlinien. Der russische Angriff traf die ukrainische Zivilbevölkerung und zeigt einmal mehr, dass Russland in diesem Krieg massiv gegen die Regeln des Völkerrechts verstößt. Wir verurteilen den Raketenangriff als Akt der Grausamkeit und fordern Russland auf, jegliche Angriffe gegen zivile Ziele zu unterlassen. Wir unterstützen die Aufarbeitungs- und Ermittlungsbemühungen zu Kriegsverbrechen durch nationale und internationale Strafverfolgungsbehörden. Punkt.
Gibt es dazu Fragen? Herr Rinke.
Ja, Büchner, können Sie sagen, ob jenseits der Verurteilung das zu neuen Schritten der Bundesregierung bei der Unterstützung der Ukraine führt, also entweder weitere Waffenlieferungen, Finanzhilfen, was auch immer?
Wir unterstützen die Ukraine kontinuierlich, auch wenn wir nicht über jeden Schritt detailliert berichten, sowohl mit Waffen als auch finanziell, als auch auf der Ebene humanitärer Hilfe. Und das setzen wir auch fort.
Herr Rath, kurz nachfragen, die EU-Kommission. Ach so, pardon,
ja. Bitte Nachfrage.
Die EU-Kommission hat den Entwurf für ein 7. Sanktionspaket vorgelegt, das unter anderem ein Goldembargo gegen Russland enthält. Stößt das auf Zustimmung der Bundesregierung?
Da würden wir abwarten, bis der Entwurf der EU-Kommission vorliegt. Und dann werden wir uns dazu äußern.
Herr Rath.
Eine Frage an Sie, Herr Büchner. Wie schätzt denn die Bundesregierung die Unterstützung in der Bevölkerung ein für die aktuelle Politik gegenüber Russland?
Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Politik der klaren Verurteilung dieses russischen Angriffskrieges und die Unterstützung der Ukraine bei ihrer berechtigten Selbstverteidigung, dass die groß ist, dass wir hier auf einen breiten Rückhalt in der deutschen Bevölkerung setzen können.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Rinke dazu?
Frage ans Verteidigungsministerium in dem Komplex.
Danke.
Herr Kollatz, es gibt einen Bericht von Business Insider, dass in Ihrem Haus neue Waffenlieferungen für die Ukraine geprüft werden. Und zwar geht es da um ein System Fletcher, Raketenwerfer, die aufgebockt sind auf Pickups. Können Sie bestätigen, dass das bei Ihnen im Haus geprüft wird?
Mir wäre nicht bekannt, dass ein solches Waffensystem in der Bundeswehr eingeführt ist. Insofern entfällt es auch nicht auf uns, eine Lieferung solcher Systeme zu prüfen.
Könnte ich die Frage dann weiterreichen? Das wäre dann wahrscheinlich...
Bitte, BMWK, oder?
Ja, BMWK.
Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung ihre Informationspolitik geändert, dadurch, dass jetzt eine Liste der gelieferten Güter im Internet verfügbar ist. Details darüber hinaus veröffentlichen wir weiterhin nicht, insbesondere nicht Details über Antrags-, Genehmigungs-, Prüf- und sonstige Entscheidungsverfahren. Aus Sicherheitsgründen, Sie verstehen, das sind die Argumente, die immer wieder vorgetragen werden.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich das Thema wechseln. Ich habe mehrere Fragen zu der Ankündigung von Herrn Heil. Also das Arbeitsministerium, danke. Und zwar fragen unter anderem Tobias Schulze von der Taz und Johannes Kuhn vom Deutschlandradio. Minister Heyer hat angekündigt, den Hartz-IV-Satz neu berechnen zu wollen. Welche Faktoren sollen hier einfließen und betrifft die Veränderung auch die bisherige Orientierung an den unteren 15 bzw. 20% der Haushalte?
Es ist richtig, dass der Minister sich heute in einem Interview geäußert hat. Ich kann gerne noch einmal zitieren. Er hat gesagt, mit dem Bürgergeld werden wir das System entbürokratisieren und dafür sorgen, dass Menschen in der Not verlässlich abgesichert sind. Ich werde den Gesetzentwurf in diesem Sommer vorlegen und es wird zu Beginn des nächsten Jahres eine deutliche Erhöhung der Regelsätze geben. Unser Sozialstaat muss dafür sorgen, dass Menschen, die keine finanziellen Rücklagen haben, auch über die Runden kommen können. Ich bin fest entschlossen, die Art, wie wir den Regelsatz berechnen, zu verändern. Der bisherige Mechanismus hinkt der Preisentwicklung zu sehr hinterher. Und jetzt ganz direkt zu Ihrer Frage nochmal. Ich kann, das BMAS arbeitet im Moment mit Hochdruck an dem Gesetzentwurf. Das heißt, zu Detailfragen kann ich da im Moment noch nichts sagen.
Herr Jessen? Hat sich der Minister inzwischen eine Meinung gebildet zu dem Vorschlag der Diakonie vorgestern gemacht, für die unteren 20% etwa der Bevölkerung eine temporäre Direktzahlung von 100 Euro pro Monat für 6 Monate zu leisten, um die Inflationsfolgen zu dämpfen?
Ich kenne natürlich, oder wir kennen die Äußerungen aus dem politischen und gesellschaftlichen Raum und zu Entlastungen allgemein. Das ist natürlich im Moment eins der Fokusthemen des BMAS, des Sozialministeriums. Das ist ganz klar. Wir wissen, wie belastend die Situation für viele Menschen gerade ist. Es ist aber auch ein Thema für die gesamte Bundesregierung. Da hat sich ja auch der Regierungssprecher am Mittwoch schon geäußert gehabt. Darüber hinaus kann ich da heute nichts zu sagen.
Ja, deswegen frage ich nach, weil am Mittwoch sagt der Regierungssprecher, er kenne den Vorschlag doch nicht. Das war nachvollziehbar. Inzwischen gehe ich davon aus, dass die Regierung und speziell ihr Haus ihn kennt. Deswegen interessiert mich, unterstützt Ihr Haus diesen Ansatz?
Ich kann mich zu einzelnen Forderungen aus dem politischen Raum, kann ich Ihnen heute nichts ankündigen.
Frau Handel?
Ja, Nachfrage dazu ans BMF. Das war ja zuletzt nicht unbedingt Konsens, diese Erhöhung. Also Herr Linde hat sich da skeptisch geäußert. Müssen wir erstmal eine Finanzierung finden. Ist das inzwischen Konsens im Kabinett, diese Erhöhung, auch bei Ihnen im BMF?
Ja, vielen Dank. Sie haben ja schon verwiesen auf die Äußerung des Ministers in dieser Sache. Die Kollegin hat sich ja dazu geäußert und dazu habe ich jetzt bisher keinen neuen Stand. Es bleibt bei dem, was bisher dazu kommuniziert worden ist aus unserem Haus.
Kurze Nachfrage, kein neuer Stand heißt weiter, dass es keinen Konsens gibt, richtig?
Richtig ist, dass sich der Finanzminister dazu geäußert hat und die Kollegin hat sich hat gerade auf das Interview des von Herrn Heil rekurriert und das ist der aktuelle Stand.
Frau Buschung?
Ich würde gerne beim BMAS nochmal einfach nachfragen, weil mir das nicht so klar ist. Werden jetzt die Hartz-IV-Regelsätze nochmal regulär erhöht? Und können Sie da vielleicht schon sagen, wann diese Anpassung, die Berechnung vorliegt? Ich meine, das ist ja auch immer zu einem bestimmten Stichtag. Oder ist das schon quasi eine völlig neue Berechnung dann auf Grundlage des Bürgergeldes und heißt dann gar nicht mehr Hartz-IV? Können Sie das nochmal erläutern, wie beides, Bürgergeld und Hartz-IV-Erhöhung, jetzt im Zusammenhang stehen?
Heute kann ich sagen, dass wir an dem Entwurf zum Bürgergeld arbeiten. Zu allen Fragen zur inhaltlichen Ausgestaltung, das betrifft auch die Regelsätze, kann ich heute noch nichts sagen.
Das heißt, es gibt ab 2023 weiter Hartz IV oder es gibt ab 2023 Bürgergeld? Das ist mir immer noch nicht klar.
Dass der Entwurf zum Bürgergeld zu 2023 in Kraft treten soll, wurde von uns ja schon geäußert. Da wäre mir jetzt kein neuer Stand bekannt.
Ja, aber der Minister, Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen, der Minister hat ja eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze zu 2023 angekündigt.
Ja.
Also rechnet er damit, dass es dann noch kein Bürgergeld gibt?
Ich kann über das, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, da nicht hinausgehend noch mehr inhaltlich sagen.
Dann auch nochmal online eine Frage ans Finanzministerium von Herrn Schulze von der Taz. Wie plant das BMF, die von Arbeitsminister Heil heute angekündigte Erhöhung der Hartz-IV-Bezüge im Haushalt zu stemmen?
Eben hatte ich ja schon auf die mich grundsätzlich dazu geäußert. Anfang des Monats hat das Kabinett ja den Haushaltsentwurf beschlossen für 2023. Wir haben den Haushalt 2022. Über Ankündigungen auf politischer Ebene hinaus kann ich über das, was ich eben gesagt habe, aktuell nichts hinzuzufügen. Die Worte des Ministers stehen erstmal für sich und es ist eine Ankündigung des Bundesarbeitsministers.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich Wortmeldung zu anderen Themen. Anderes Thema? Herr Haug. Ja?
Was ist das? Genau, eine Frage an Frau Sasse und Herrn Kollatz auch. Stichwort Mali. Da gab es gestern Meldungen, dass die Militärjunta quasi diese Rotationen für die UN-MINUSMA-Truppen aussetzen würde. Können Sie das mal konkretisieren, was das für Folgen für die Bundeswehr mittel bis kurz, also kurz bis mittelfristig hat und ob dann auch grundsätzlich das ganze Mali-Engagement in Frage gestellt wird, weil das ja auch letztlich unter Vorbehalt eine Verlängerung des Mandats gegeben hat.
Vielleicht kann ich mal einsteigen. Ich verweise auch gerne auf die Worte der Ministerin, die sich ja kürzlich erst zu den Vorgängen in Mali geäußert hat. Wir haben Kenntnis davon, dass die Übergangsregierung in Mali der MINUSMA angezeigt hat, dass sie entsprechend vorhat, die Rotationen einzuschränken oder gar zu verhindern. Dort liegt der Ball jetzt. Die Vereinten Nationen müssen jetzt in Verhandlungen treten mit der malischen Übergangsregierung und die Voraussetzungen schaffen, damit die Operationsführung des Kontingents vor Ort insgesamt, das betrifft ja nicht nur Deutsche, dann auch fortgeführt werden kann. Und wenn diese Verhandlungen, diese Gespräche abgeschlossen sind, dann erst können wir etwas sagen dazu, was für Konsequenzen sich daraus für den Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten in Mali ergibt. Vorher wäre es reine Spekulation, hier darüber zu sprechen. Aber vielleicht haben Sie noch Ergänzungen, Frau Sasse?
Ich kann dem eigentlich nur wenig hinzufügen und auch nur noch mal bestätigen, dass es diese Informationen gab an MINUSMA von der malischen Seite. Das ist alles im Wege einer Verbalnote passiert. In dieser Verbalnote hat die malische Regierung auch versichert, dass sie alles dran setzen werden, schnellstmöglich sicherzustellen, dass die Rotation wieder aufgenommen werden kann. Und selbstverständlich nehmen wir die malische Regierung da beim Wort. Sie wissen, wir haben an dieser Stelle schon öfter deutlich gemacht, welche große Bedeutung die UN-Mission MINUSMA für die Menschen in Mali hat, bei der Stabilisierung des Landes, gerade im Norden des Landes. Und unser Einsatz insofern ist immer noch relevant, wichtig. Und wir haben das ja auch im Rahmen von verschiedenen Reisen in den letzten Monaten immer wieder deutlich gemacht.
Nachfrage, haben Sie denn einen Termin, wann diese Gespräche, diese klärenden Gespräche stattfinden sollen? Und nochmal zu der Rotation, können Sie in etwa beschreiben, in welchem Umfang und in welchem Rhythmus da Truppen auch aus Deutschland jeweils gewechselt werden und steht so ein Wechsel an?
Also ich kann Ihnen nur die allgemein gültigen Zeitrhythmen sagen. Das sind 4 bis 6 Monate, in denen sich Personalwechsel üblicherweise vollziehen. Den Rest können Sie auch dem Mandat entnehmen. Und das sind so die Rahmenbedingungen. Aber nochmal, es kommt jetzt, wie Frau Sasse auch sagte, darauf an, dass sich die malische Transitionsregierung hier eindeutig verhält.
Einen Termin gibt's noch nicht.
Die technischen Gespräche der Vereinten Nationen laufen. Wir werden darüber informiert. Aber wie gesagt, das läuft bei den Vereinten Nationen als diejenigen, unter deren Herrschaft sozusagen die Mission läuft.
Frau Buschow.
Frau Sasse, wenn Sie sagen, dass die malische Regierung auch versichert, dass das wieder sichergestellt werden kann, welche Gründe wurden denn? Also wurden in der Verbalnote Gründe genannt, warum man das einschränkt oder sogar aussetzt? Und welche waren das? Und an Herrn Kollatz nochmal die Rückfrage, wann steht denn die nächste Rotation an für die Bundeswehr?
Was die Details dieser Verbalnote angeht, muss ich Sie um Verständnis bitten. Das war natürlich eine Verbalnote, die an die Vereinten Nationen gerichtet war. Insofern kann ich da keine weiteren Details nennen. Es gibt im Moment mit Blick auf Mali relativ viele Entwicklungen und immer wieder auch Vorkommnisse und Ereignisse, die Anlass mindestens zur Verwirrung geben und um deren Aufklärung wir uns auch in direkten Gesprächen mit der malischen Regierung bemühen.
Zum genauen Zeitpunkt größerer Kontingentwechsel kann ich im Moment nicht sagen. Ich bin sicher, dass das Team vielleicht gleich was nachliefern kann. Ansonsten liefere ich es später nach.
Danke. Dann Herr Jessen.
Ans AA, aber nicht zu Mali.
Also dann Mali aber erstmal Herr Rinke, der hat dann noch eine Frage zu Mali, ne?
Ja, Frau Sasse, nochmal eine Nachfrage, weil Sie eben gesagt haben, relativ viele Entwicklungen in Mali, die Anlass zur Verwirrung, mindestens Verwirrung geben. Können Sie uns zwei oder drei Beispiele nennen? Also wir hatten ja diesen Konflikt um französische Truppen und andere im Rahmen der Ausbildungsmission der EU, aber meinten Sie die oder andere
Punkte? Ich meinte in erster Linie vor allem diese Entwicklung rund um die Rotation.
Nicht etwa um russische Söldner, die da jetzt noch in verstärktem Maße.
Ich habe diesen Anlass konkret gemeint in meinen Ausführungen. Und was weitere Anlässe gibt, sind das Anlässe, über die wir mit der malischen Regierung sprechen und Ereignisse.
Weitere Fragen zum Thema Mali? Dann Herr Jessen.
Ja, Thema Nahostreise des US-Präsidenten. Joe Biden hat gestern gesagt, man werde notfalls mit Gewalt verhindern, dass Iran sich atomar aufrüsten könne. Ist das die Position der Bundesregierung auch? Und erhöht das die Kriegsgefahr in der Region?
Also Herr Jessen, da muss ich Sie um Verständnis bitten. Sie kennen da unsere Linie. Wir werden Äußerungen anderer Staats- und Regierungschefs an dieser Stelle nicht kommentieren. Was die grundsätzliche Position zu Iran angeht, wissen Sie, das haben wir hier an dieser Stelle in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass unser gemeinsames Ziel ist, dass Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Dieses Ziel eint uns als Partner unter anderem in den Verhandlungen das JCPOA. Und dieses Ziel hat weiterhin Bestand. Hinter dem stehen wir als E3 und hinter dem stehen auch die Amerikaner. Was die Verhandlungen rund um den JCPOA angeht, kennen Sie den Stand? Sie wissen, dass da ein Vorschlag auf dem Tisch liegt. Es ist in der Hand von Iran, diesen Vorschlag jetzt anzunehmen. Und vor diesem Hintergrund ist unsere Position da, glaube ich, relativ klar.
Nachfrage, wenn Joe Biden den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman trifft, halten Sie es für geboten, dass in diesem Gespräch auch explizit dessen Rolle bei der Ermordung von Khashoggi angesprochen wird?
Es ist nicht an mir, das zu bewerten, was die Amerikaner tun oder lassen sollen. Ich glaube, die amerikanische Seite hat sich genau zu dieser Frage geäußert und das möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren.
Herr Nils fragt dazu, sieht die Außenministerin den Besuch Bidens in Saudi-Arabien für eine Friedenslösung im Nahen Osten zwischen Israel und Palästina als hilfreich oder im Gegenteil als kontraproduktiv an? Wenn ersteres, dann bitte warum?
Auch Herr Nils muss ich um Verständnis bitten, dass wir natürlich nicht über das Für und Wider von Reiseplanungen anderer Staaten urteilen und urteilen möchten. Es ist so, und das liegt, glaube ich, auf der Hand, dass Saudi-Arabien eine entscheidende Rolle in der Region spielt, für die Sicherheit der Region. Es spielt auch im Zusammenhang mit dem Thema Energie eine große Rolle. Und vor diesem Hintergrund ist ein Besuch, gibt es sicherlich Argumente, die für einen solchen Besuch sprechen.
Dann habe ich weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Frau Pugliese an Herrn Büchner. Mario Draghi will zurücktreten und Brüssel hat Erstaunen und Sorge über die Ankündigung schon ausgedrückt. Teilt der Bundeskanzler die Sorge, dass Italien gerade in diesem schwierigen Moment, der von unterschiedlichen Krisen geprägt ist, in eine innenpolitische Krise rutscht? Draghi gilt ja als Garant für die Stabilität und Glaubwürdigkeit Italiens in Europa, fügt sie hinzu.
Zu innenpolitischen Vorgängen in befreundeten Staaten wie Italien äußern wir uns von dieser Stelle nicht.
Frau Mastrobrioni, bitte.
Ja, Tonia Mastroboni, La Repubblica. Ich wollte noch mal nachhaken, weil die Märkte haben ja schon sehr klar reagiert. Also die Renditen auf italienischen Staatsanleihen sind in die Höhe geschossen. Die Mailänder Börse ist gestern zusammengekracht. Glauben Sie nicht, dass zum Beispiel der europäische Zusammenhalt sehr in Frage gestellt wird, wenn Mario Draghi nicht mehr Regierungspräsident ist und wenn er wenn eine geschwächte Regierung jetzt rauskommt oder sogar Neuwahlen? Bisher war ja eben die europäische, das frage ich auch an das Auswärtige Amt, der europäische Zusammenhalt war auch gegeben durch Mario Draghi und durch eine sehr, sehr starke Mehrheit in Parlament, da müssen Sie doch ein paar Befürchtungen haben, dass es nicht mehr so ist und dass in einem sehr, sehr schwierigen Winter auch Europa ein starkes Element abhanden kommt.
Ich kann Ihnen insofern zustimmen, als der europäische Zusammenhalt in einem ein überragendes Interesse der Bundesregierung ist und dass wir darauf großen Wert legen, dass wir uns eng mit unseren Freunden und Partnern in Europa abstimmen. Ich muss aber dabei bleiben, dass wir innenpolitische Vorgänge in Italien von dieser Stelle nicht kommentieren.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Frau Handel dazu? Nicht dazu? Dann erstmal nochmal Italien. Herr Rinke?
Ja, ich versuch's nochmal, weil Herr Büchner, die Frage bezog sich ja gar nicht auf innenpolitische Vorgänge, sondern sie bezog sich auf mögliche Konsequenzen innerhalb der EU. Da, deswegen würde ich die Frage gerne nochmal wiederholen, gibt es Sorge, dass die EU-Stabilität gefährdet sein könnte, wenn denn ein wichtiges Mitgliedsland in eine Regierungskrise schlittert?
Ich verstehe Ihre Fragen dazu sehr gut. Und ich kann leider trotzdem nicht darüber hinausgehen, weil das, was Sie fragen, die möglichen Konsequenzen, deuten ja schon in der Frage darauf hin, dass wir da spekulieren über was passieren könnte, sich eigentlich sowieso einer Beantwortung entzieht. Und dann darüber hinaus ergeben sich ja sozusagen dann würden sich solche Konsequenzen ja aus der innenpolitischen Situation in Italien ergeben, zu der ich mich eben nicht äußern möchte. Da bitte ich um Verständnis. Was Sie, glaube ich, alle wissen, ist, dass der Bundeskanzler sehr gut mit Mario Draghi zusammengearbeitet hat, genau wie mit den anderen Staats- und Regierungschefs in der EU. Nicht zuletzt waren die beiden ja gemeinsam mit Emmanuel Macron in der Ukraine zum Besuch. Das zeigt ja, dass es dort ein gutes und enges Verhältnis gibt. Aber darüber hinaus kann ich wirklich nicht auf innenpolitische Vorgänge in Italien eingehen.
Ja, erstmal Herr Hock. Anderes Thema, dann nochmal Italien.
Ja, ich habe noch eine technische Frage, ob Herr Bundeskanzler Scholz in diesen Stunden, in diesen Tagen mit Herrn Draghi telefoniert hat. Sie wissen, es gibt auch Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Präsidenten der Republik Mattarella und Draghi und ob es da irgendwelche Kontakte zwischen Deutschland und Italien zwischen gestern und heute gegeben hat.
Das wäre mir nicht bekannt.
Dann neues Thema, Frau Handel.
Frage an das BMDV wäre das? Auch da ja, okay. Die Verkehrsunternehmen haben einen Vorschlag vorgelegt für einen neuen.
Lassen Sie gerade den Kollegen einmal wechseln, damit er dann konzentriert zuhören kann. Danke.
Die Verkehrsunternehmen haben einen Vorschlag vorgelegt für ein 69-Euro-Ticket. Wie bewertet das BMDV? Das ist das im Bereich von sowohl bezahlbar als auch ermöglicht weitere Investitionen. Also ist das ein sinnvoller Vorschlag, der auch als Anreiz gesehen werden kann?
Ja, vielen Dank für die Frage. Bundesminister Wissing hat sich bereits am Mittwoch zu den diversen Vorschlägen, die gerade bezüglich der Nachfolge des 9-Euro-Tickets im Raum stehen, geäußert. Nämlich dahingehend, dass wir ein sehr festgeschriebenes Verfahren haben, wie wir mit der Unterstützung des ÖPNV und der Erhöhung der Regionalisierungsmittel in Zukunft umgehen. Das sieht folgendermaßen aus, dass wir eben eine laufende Bund-Länder-Arbeitsgruppe haben, in der derzeit verschiedene Vorschläge erarbeitet werden. Diese soll im Herbst tagen und dort wird dann über die Ergebnisse beraten, wie eben in Zukunft die Finanzierung des ÖPNV ausgestaltet werden kann. Darüber hinaus haben wir in der Zwischenzeit ein 9-Euro-Ticket eingeführt. Es ist unbestritten, dass dieses 9-Euro-Ticket eben ein großer Erfolg ist. Wir haben, wie Sie wissen, insgesamt mehr als 31 Millionen Tickets bereits verkauft. Wir sehen verschiedene Auswirkungen, beispielsweise die Reduktion von Staus. Das heißt, dass diese Maßnahme ein Erfolg ist, ist unbestritten. Und wie es dann weitergeht, müssen wir abwarten.
Zusatz? Kurze Nachfrage. Die Verkehrsunternehmen haben im gleichen Zug gesagt, wenn es einen Nachfolger direkt im September geben soll, müssten sie es jetzt wissen, müssten sie jetzt einen Auftrag von der Politik erhalten. Das heißt, so eine Art Nachfolgeticket ab September ist für Sie dann schon mal vom Tisch.
Ja, grundsätzlich geht es ja um die Gestaltung der Ticketpreise bei dieser Frage. Das heißt, hier ist der Bund vorrangig nicht im Lied, sondern die Organisation des ÖPNV liegt bei den Ländern. Wie die Länder damit umgehen und wie der Bund damit umgeht, darüber gibt es ein festes Verfahren. Und dieses Verfahren wollen wir auch einhalten.
Keller?
geht denn das Verkehrsministerium davon aus, dass es vom Finanzministerium für das Ganze mehr Geld bekommt, langfristig?
Diese Frage würde ich Ihnen empfehlen, ans Finanzministerium zu richten.
Reichen wir das weiter?
Ja, vielen Dank. Der Kollege hat sich ja schon grundsätzlich dazu geäußert, zum Verfahren, zur Finanzierung zum Finanzierung des ÖPNV, wie dort grundsätzlich die Verantwortlichkeiten liegen. Und Sie kennen ja auch die Beschlüsse des vom Koalitionsausschuss im Zusammenhang mit dem Ergänzungshaushalt. Das Verfahren läuft ab, wie der Kollege es beschrieben hat, und dann wird man sehen, welche Entscheidungen überhaupt zu treffen sind. Davor werde ich hier mich nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Das Verfahren hat der Kollege beschrieben, der Ball liegt erstmal bei den Ländern zusammen mit dem Verkehrsministerium.
Weitere Fragen zu dem 69-Euro-Ticket? Das ist nicht der Fall. Doch, dazu? Ja. Ist das richtig? Nee, das ist.
Mich interessiert, Sie hatten das Verfahren gerade beschrieben. Mich interessiert, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie die Zeiträume dafür ablaufen. Also mit welchem Zeitraum kann Deutschland damit rechnen, bis eine Entscheidung getroffen ist?
Ja, das wird sehr stark von den Beratungen abhängen.
Dann
Monate.
Wie bitte?
Sind Monate oder welche Zeiträume sind das? Wie sind die?
Wie gesagt, Glaskugelaussagen sind an dieser Stelle immer sehr schwierig zu treffen. Ich meine, wir haben beim letzten Mal festgestellt, als wir über die Einführung eines deutschlandweiten günstigen Tickets diskutiert haben, dass die Diskussionen sehr, sehr hitzig und bisweilen auch schwierig waren. Deswegen hat man sich ja eben darauf verständigt, dass man ein Verfahren findet und einen Austausch findet, in dem die Länder sehr eng eingebunden sind, in dem die Verkehrsunternehmen sehr eng eingebunden ist und in dem auch die Bundesregierung sehr eng eingebunden ist, um eben zu gucken, wie man den ÖPNV zukunftsfähig ausgestaltet. Und ich glaube, dieses Verfahren sollte dann tatsächlich auch eingehalten werden.
Herr Haug, noch dazu oder neu? Dann gab es zu dem Ticket jetzt noch eine Frage. Das ist nicht der Fall, dann Sie bitte.
Im Österreich-Tirol plant ab Montag wieder Blockabfertigung. Jetzt kommt von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, der Vorschlag, dass man für überregionalen Lkw-Verkehr die Abfahrten auf deutscher Seite sperrt, also sprich A8, A93. Wie verhält sich die Bundesregierung dazu? Weil die Bayern ja unter anderem auch planen, da wo sie eben zuständig sind, Landstraßen entsprechend für überregionalen Lkw-Verkehr zu sperren. Da gibt es die Aufforderung aus Bayern eben, dass auch der Bund das quasi für die Autobahnen übernimmt. Wie verhält sich das Ministerium dazu und was halten Sie von diesem Vorstoß?
Ja, da bitte ich um Verständnis, dass ich zu Aussagen aus dem politischen Raum hier keine Stellung nehmen kann. Ich hatte mich aber schon mal grundsätzlich dazu geäußert, dass das Ministerium als auch der Minister mit allen Seiten in Verbindung steht, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Dann mache ich es ohne Herrn Söder. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, quasi um die Staus bei der Blockabfertigung auf deutscher Seite zu verhindern, dass man Autobahnabfahrten, die ja im Zuständigkeitsbereich des Bundes sind, sperrt oder nicht?
Guter Versuch, aber trotzdem bleibe ich bei der Antwort, die ich gerade gegeben habe.
Das ist ein Quatsch. Gibt es weitere Fragen dazu oder neue Themen, Herr Rath?
Nochmal eine Frage ans Finanzministerium. Nach einem R&D-Bericht muss der Bund für die Rückzahlung von inflationsindexierten Anleihen im nächsten Jahr rund 7,6 Milliarden Euro reservieren. Inwiefern können Sie das bestätigen? Das wäre ja deutlich mehr als im laufenden Jahr. Und inwiefern haben sich die früheren Finanzminister Scholz und Schäuble da vielleicht bei der Inflationsgefahr, wie weit haben Sie die Lage da unterschätzt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Einzelne Berichterstattung kommentieren wir an dieser Stelle grundsätzlich nicht. Ich äußere mich hier auch nur zum aktuellen Handeln, zum Handeln der aktuellen Bundesregierung. Grundsätzlich kann ich aber Folgendes mitteilen. Inflationsindizierte Bundeswertpapiere leisten einen Beitrag zur langfristigen Balance zwischen von Kosten und Risiken und vor allem auch zur Diversifikation im Schuldenportfolio des Bundes. Darüber hinaus möchte ich auch noch erwähnen, dass inflationsindizierte Anleihen an den internationalen Kapitalmärkten etablierte Produkte sind. Vergleichbare Benchmark-Emittenten wie der Bund nutzen diese auch. Das sind zum Beispiel Spanien mit 5,7%, Frankreich 10,9%, Italien 11%, aber auch die USA mit 7,5% und das Vereinigte Königreich mit 18,4%, die teilweise einen deutlich höheren Teil ihrer ausstehenden Schulden über inflationsindexierte Papiere aufgenommen haben. Und die Wirtschaftlichkeit der Begehung von inflationsindexierten Papieren muss im Vergleich zum nominalverzinslichen Papieren bewertet werden. Eine abschließende Bewertung ist immer erst zum Ende der Laufzeit möglich. Was ich aber schon mal mitteilen kann, ist, dass aus den bisher fällig gewordenen inflationsindexierten Bundeswertpapieren hat der Bund einen Kostenvorteil in Höhe von rund 2,4 Milliarden Euro realisieren können. Die Wirtschaftlichkeit, wie gesagt, der ausstehenden Papiere hängt immer von der Inflationsentwicklung bis zum Laufzeitende ab. Dabei würde ich es hier jetzt erstmal belassen wollen.
Herr Rinke?
Ja, dazu eine Anschlussfrage. Da wir ja jahrelang jetzt mit niedrigen Inflationsraten gelebt haben und Sie sich darauf verlassen konnten und wir jetzt in eine neue Periode kommen, hat denn das Auswirkungen darauf, was Sie künftig, wie Sie sich künftig verhalten? Also werden diese inflationsindizierten Papiere noch verwendet oder steigen Sie da jetzt aus?
Herr Rick, ich hatte ja eben schon gesagt, inflationsindexierte Anleihen sind oder Bundeswertpapiere sind etablierte Produkte. Und dazu informiert der und berichtet der Bund regelmäßig gegenüber dem zuständigen Gremium des Haushaltsausschusses, das ist das Bundesfinanzierungsgremium, und öffentlich auch im Kreditaufnahmebericht über alle Kennzahlen jeweils der Kreditaufnahme. Und das erfolgt entsprechend der üblichen Verfahren.
Ja, das glaube ich. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob der Bund vorhat, solche Anleihen künftig auch noch auszugeben oder wird er sein Verhalten da ändern?
Da bitte ich um Verständnis. Die Ausgabe von Bundeswertpapieren erfolgt über die Finanzagentur in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen selbstverständlich. Wir sind und über etwaige Spekulationen kann ich mich hierzu nicht äußern. Ich hoffe, richtig gestellt, im Blick auf die Berichterstattung habe ich das grundsätzliche Prozedere und die Natur von inflationsindexierten Anleihen und dass es etablierte Produkte sind für das Schuldenportfolio des Bundes.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Ich habe noch eine Frage von Frank Jordans an Herrn Büchner. Der britische Labour-Chef ist derzeit in Berlin, hat sich eben mit dem Kanzler getroffen. Was haben die beiden besprochen und wie bewertet die Bundesregierung die Absage der britischen Regierung, Partnerland der Hannover Messe 2024 zu werden, weil ja angeblich das Geld fehlt?
Also mir ist erstens, sind mir keine Details bekannt der Besprechung, wenn die jetzt gerade eben war, ist das auch schwierig, weil ich gerade eben hier sitze. Und zu dieser Absage, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist mir auch nichts bekannt. Von daher kann ich auch das nicht kommentieren.
Wollen Sie das nachreichen?
Wenn wir dazu was sagen können, reichen wir es nach.
Gut. Herr Rinke, noch ein anderes Thema? Ansonsten aber sind wir in der Zeit relativ fortgeschritten. Aber
das sieht sich auch auf dem Treffen des Kanzlers, und zwar gestern mit dem Sultan von Oman. Da gab es überhaupt keine Presseunterrichtung danach. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie uns zu dem Treffen was sagen können. Hat da so ein Thema wie Gas oder Iran zum Beispiel auch eine Rolle gespielt?
Ich bin leider über dieses Treffen nicht informiert. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
Können Sie da vielleicht was nachreichen? Weil das war ja relativ ungewöhnlich, dass es nur einen Bildtermin gibt.
Das gibt ja manchmal auch Besprechungen, die vertraulich sind und über die dann nicht berichtet wird. Also wenn wir können, liefern wir was nach. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir dazu nichts berichten können.
Und dann Herr Haug mit der letzten Frage für heute.
Ach doch, nee, Entschuldigung, Nachtrag. Es gibt dazu eine Pressemitteilung von gestern, Herr Rinke, zu dem Treffen mit dem Sultan. Und darüber hinaus wird es aber nichts zu berichten geben. So.
Dann Frau Buschow noch mal dazu.
Ja, danke, dass Sie mich noch gesehen haben. Da möchte ich jetzt noch mal nachfragen, weil es das zweite Mal war, dass es keine Pressekonferenz gab. Gibt es denn Kriterien dafür? Legt das der ausländische Staatsgast fest oder legt das das Kanzleramt fest, wann man eine Pressekonferenz macht oder nicht? Weil früher gab es die eigentlich in aller Regel.
Das besprechen die beiden Seiten jeweils miteinander und legen es dann fest.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Danach Hauk noch mit der letzten Frage für heute.
Ist das Bildungs- und Wissenschaftsministerium anwesend? Habe ich jetzt nicht so ganz. Ja, genau, dann hätte ich noch eine Frage dazu.
Frau Reichel, ja. Dankeschön.
Und zwar gab es unter anderem bei den Kollegen vom Tagesspiegel die Kritik aus dem Wissenschaftsbereich, dass es Kürzungen gibt, dass verschiedene Uni-Forschungsprogramme gekürzt werden. Das sei eine Verschwendung wissenschaftlicher Arbeit, weil eben bereits begonnene Studien beispielsweise nicht abgeschlossen werden können. Und da geht es unter anderem eben auch um Corona-Forschung, so liest sich das zumindest. Wie begründen Sie diese Kürzungen und wie steht Ihr Ministerium dazu?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Berichterstattung ist in Teilen etwas lückenhaft. Es gibt tatsächlich keinen Bewilligungsstopp oder Förderstopp, wie es zum Teil berichtet wird. Es gibt auch keine neue Schwerpunktsetzung der Hausleitung, was zum Teil berichtet wird, hin zu einem schnelleren Impact. Das ist auch nicht der Fall. In manchen Fällen oder das Haushaltsjahr ist ja von besonderen Herausforderungen geprägt und wir müssen eben jetzt auch wieder die Schuldenbremse einhalten und so weiter. Und dennoch müssen mit dem Haushalt 23 keine aktuell laufenden Forschungsvorhaben aus Kostengründen abgebrochen werden. Im Einzelfall kann es vorkommen, dass Anschlussprojekte nicht oder nicht im bisherigen Umfang gefördert werden können. Allerdings ist es weiterhin möglich, dass die sich in Folgejahren zur weiteren Förderung bewerben können. Insgesamt geht es aber eben um Projektförderung und die ist immer zeitlich begrenzt. Und in den Förderlinien ist es ja auch immer beschrieben, dass sie so und so viele Jahre laufen und die Förderung so und so lange läuft. Und also wie gesagt, diese werden auch nicht vorzeitig abgebrochen oder gestoppt, sondern alle Laufenden werden, so wie es vorher gesehen war, zu Ende geführt werden können.
Zusatz, wie viel Einsparungen können Sie dadurch erzielen letztlich? Können Sie das beziffern?
Das müsste ich Ihnen nachreichen, da habe ich keine konkreten Zahlen.
Herr Kollatz, können Sie einfach von da machen, genau. Bitte.
Usch hatte gefragt nach dem Kontingentwechsel. Der nächste Wechsel, größere Wechsel im deutschen MINUSMA-Anteil steht für Frühherbst, also September, Oktober an.
Dankeschön für die Nachrechnung. Dann muss ich mich noch entschuldigen bei einem Kollegen und ich weiß nicht mehr genau, mir ist vorhin etwas passiert. Ich habe eine Frage gelöscht aus Versehen. Ich glaube, es war ein Kollege vom Deutschlandfunk und es ging irgendwie um die Kulturförderung, aber aus dem Bereich des AAs. Vielleicht könnten Sie das dann nachher bilateral nochmal klären. Es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, weil wir auch am Ende sind. Bei dieser Gelegenheit nochmal die Erinnerung daran, dass wir ab Montag das Online-Fragetool abstellen, wie beschlossen. Da hatte ich am Montag schon mal darauf hingewiesen. Das tritt also am Montag in Kraft. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und Schluss für die Pressekonferenz.